Gebäudewende, ein Podcast des Gebäudeenergieberater im Gentner Verlag. Hintergrund und Meinung rund um die Wärmewende im Gebäudebereich. Unser Thema heute? Energieberatung ist mehr als Fördermittelservice. Jürgen Leppig ist Vorsitzender des Energieberaterverbands GIH. Das laufende Jahr ist für ihn und alle Energieberaterinnen und Energieberater herausfordernd. Die Kernfrage? Wie wird Energieberatung so ausgerichtet, dass sie dazu beiträgt, die Klimaziele im Gebäudebestand zu erreichen? Wo muss sich die Politik bewegen? Über diese Fragen diskutiert Pia Grund-Ludwig, Chefredakteurin des Gebäudeenergieberater, mit Jürgen Leppig in der nächsten halben Stunde.
Morgen, Herr Leppig, grüße Sie.
Morgen.
Herr Leppig, erste Frage, die man einem Energieberater im Moment stellen muss, beziehungsweise dem Chef eines Energieberaterverbandes. Wie nehmen Sie denn die Stimmung unter Ihren Kolleginnen und Kollegen wahr? Ist es mehr der Zorn über die langen Wartezeiten und die ständigen Änderungen oder die Freude über volle Auftragsbücher?
Ja, ich würde sagen, halbe, halbe. Also ich habe viele, die sagen, bei mir langt's jetzt, ich höre jetzt auf, ich habe keine Lust mehr. Und die anderen jammern, weil die Auftragsbücher zu voll sind. Ist so eine divergente Stimmung im Moment. Ich kann es noch nicht richtig greifen, weil und es ist wie immer im Leben, die negativen Antworten wirst du wahrscheinlich eher bekommen wie die positiven. Also gehe ich mal davon aus, dass es maximal halbe halb ist, eher sogar im Moment die Klage, dass zu viele Nachfragen kommen, weil und die Auftragslage natürlich sehr gut ist.
Aber der Frust ist nicht so groß, dass viele aussteigen wollen aus der Energieberatung.
Ich habe vereinzelt natürlich Nachfragen oder Informationen, dass sie aussteigen wollen. Ja, die habe ich und die sind natürlich meistens gefrustet, weil entweder die Verfahren zu kompliziert sind. Ne? Das ist überhaupt ein Thema, warum machen wir aus einfachen Verfahren Verwaltungsvorgänge. Ich glaube, der Staat hat immer noch nicht kapiert, dass ein Bau- und Sanierungsvorgang nicht ein öffentlich-rechtlicher Vorgang ist mit Ausschreibungen, wie sie im öffentlichen Recht sind, dass im Alltag das Ganze einfacher ist. Also wir leiden sehr unter diesem Verwaltungs- und Haushaltsrecht des Bundes, unter den langen Zeiten und darunter, dass die Digitalisierung eben in zum Beispiel im BAFA noch lange nicht den Stand hat, den man haben müsste, um solche Auftragsfluten zu bearbeiten.
Bedeutet ja auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass sie im Moment extrem lange warten müssen, um einen Termin für eine Energieberatung zu bekommen. Gibt es denn da Aussicht auf Besserung?
Ich persönlich glaube ja und ich kann es an ein paar Dingen festmachen, die ich so in den letzten Tagen in der Diskussion erfahren habe. Die Nachfrage im Neubau, die bricht gerade ziemlich ein, die ist nahezu null. Die Sanierung, da erleben wir Ähnliches, weil natürlich die Baupreise gerade irgendwie verrückt spielen. Und dann mit der Förderung, dadurch, dass der Zuschuss weggefallen ist, habe ich dann viele Bauherren oder Sanierungswillige, die sagen, wenn ich keinen Zuschuss bekomme, dann mache ich es nicht, ich bin entweder zu alt und bekomme keinen Kredit mehr oder ich bin in einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Ich merke also, dass die Hürden, die wir durch die ständige Veränderung des Förderrechts aufgebaut haben, so groß sind, dass die Nachfrage nachlässt. Also gehe ich davon aus, dass dadurch Luft kommt, wenn ich jetzt in das Thema systematische Maßnahmen oder systemische Maßnahmen reinkomme. Und was ich dann auch noch merke, die Nachfrage im ISFB lässt nach, aber es ist nicht so, dass die komplett nachlässt, sondern ich bin selber erstaunt, wie viele Leute jetzt noch kommen und wollen eine Beratung, eine ganzheitliche Beratung, weil sie eine Sanierung wollen. Also Resümee.
Ist das eigentlich eine gute Botschaft?
Eine gute Botschaft, ja. Weil ich hatte gedacht, ich habe vielmehr die quasi diese Mitnahmeeffekte machen, weil sie eine neue Heizung machen, wollen sie nochmal 5% mehr. Nee, ich habe im Moment das Gefühl, dass die Leute wirklich sanieren wollen, dass die das ernsthaft wollen. Und ich finde es wirklich ganz gut, dass jetzt so diese riesige Menge nicht mehr da ist, dass es auf ein vernünftiges Maß zurückkommt. Und damit haben wir dann auch wieder, sagen wir, zufriedenere Kunden, weil wir die Nachfrage besser bedienen können.
Weil die Qualitätssicherung dann auch besser ist?
Das ist überhaupt ein Thema. Ich meine, im Sanierungsfahrplan ist ja die Qualitätssicherung immer noch nicht so gegeben, wie ich mir das vorstelle. Weil wir haben ja immer noch das Thema mit quasi Copy and Paste erstellten. Also die Krönung war mal, ich hatte drei ISFBs von einem Kunden zugespielt bekommen, der irgendwie durch einen Zufall gemerkt hat, dass da einer mit Copy und Paste arbeitet und wie er an die gekommen ist, weiß ich nicht. Aber da war dann wirklich, da waren die Kubatur, alles war gleich. Und das heißt für mich, dass eben die Prüfungsalgorithmen beim BAFA da noch nicht funktionieren. BAFA weiß ich, arbeitet dran, weil wir hatten ja beispielsweise bei der KfW ein Prüftool, wo so ein Effizienzhaus geprüft wird. Und es kann jetzt sein, dass ISFBs mit Wärmebrückenzuschlag 0 beispielsweise ein Effizienzhaus erreichen. Das passiert alles. ist, da muss eine Qualitätssicherung rein. Die wird im nächsten Jahr kommen, sofern ich das vom BMWK und BAFA weiß. Aber da sind wir noch weit davon entfernt.
Das heißt, im Boom gab es einige Dinge, die nicht in ausreichender Qualität jetzt abgewickelt wurden.
Ja, also da muss ich sagen, da sind einige ISFBs erstellt worden, nur nach dem Motto, ich mache die mal ganz schnell. Also die sind halt dann, wie hat einer so schön gesagt, dann rotze ich halt mal so ein ISFB hin. Und da ging es dann nur darum, noch schnell die 5% zu bekommen, bevor dann der Förderstopp bei den 5% im Heizungsumfeld war. Da ist ziemlich viel, ich sage jetzt mal, Schlechtleistung abgeliefert worden.
Jetzt war 2022 ja in Bezug auf die Rahmenbedingungen von Neubau und Sanierung von Gebäuden ziemlich turbulent und für die Energieberatungsanbieter auch fordernd. Was sind denn Ihre Ideen? Wo muss da mehr Ruhe rein, damit man auch einen vernünftigen Vorlauf hat in der Beratung und Planung? Und wo muss mehr Bewegung rein, damit die Gebäudewende in ausreichender Qualität vorankommt?
Ja, es muss erstmal das Thema Langfristigkeit rein, weil ich glaube, es ist immer noch nicht richtig angekommen im Ministerium oder bei den Personen, die letztendlich das Ganze politisch dann entscheiden, dass Bauen heute langfristig ist. Wenn ich sehe, meine Bauträger, meine Wohnbaugenossenschaften, ja, die wissen ja gar nicht mehr, wenn die heute in den Planungsprozess reingehen für Millionenprojekte, ob sie dann überhaupt eine Förderung bekommen. Aber nur mit der Förderung können sie das Projekt heute noch wirtschaftlich darstellen. Also da ist viel Schaden angerichtet worden. Das heißt, wir brauchen eine Verlässlichkeit. Ich habe so die Idee von einer Förderampel. Also gibt es genügend Haushaltsmittel, um den Fördertopf zu bespielen, dann kommt natürlich das Argument aus dem Ministerium, ja, dann werden dann ganz schnell, wenn die Ampel von grün auf gelb geht oder in Richtung rot, werden jede Menge Anträge gestellt, ja, die würden ja sowieso gestellt werden. Ne? Also das eine wäre so Verlässlichkeit und das andere wäre mal so ein Thema, sich an der realen Welt orientieren. Wenn ich jetzt höre, dass beispielsweise im Förderrecht jetzt gefordert wird, dass zwingend bei Förderungen, die in der Größenordnung von 100.000 Euro sind, 3 Angebote vorzulegen sind, dann ist das natürlich mit dem Haushaltsrecht konform, aber nicht mit der Lebenswirklichkeit. Versuchen Sie heute mal 3 Angebote zu bekommen. Sie sind froh, wenn Sie überhaupt eines bekommen, weil nach wie vor ist die Bauwirtschaft immer noch sehr gut ausgelastet mit den Aufträgen, die Sie heute haben. Und jetzt kommen Sie in eine Situation, dass Sie 3 Angebote besorgen sollen. Das kostet Sie Zeit. In der Zeit haben Sie Preiserhöhungen. Ich saniere gerade selber. Gestern kam der Anruf, entweder machst du es jetzt schnell oder wir haben eine Preiserhöhung im Betonsektor von 34 Euro für einen Kubik, also ungefähr fast ein Drittel mehr. Ja, da pfeife ich dann drauf, Angebote zu holen. Da ist jetzt, wenn ich eine große Menge von dem Material einsetze, ist wahrscheinlich die Preiserhöhung höher wie die Förderung, die ich bekomme. Also das sind Dinge, die sieht man im Moment nicht. Man versteift sich da aufs Haushaltsrecht. Da müsste man wirklich hergehen und müsste mal die Realität draußen abgleichen mit der Denke, die die Behörden so an sich haben. Das wäre für mich das Wichtigste.
Würde denn die Reduzierung auf nur ein Angebot nicht die Kosten noch weiter in die Höhe treiben?
Ich mache es mal an einem anderen Beispiel fest. Wenn Sie jetzt eine Heizungssanierung haben, eine größere in einem Gebäude, und Sie arbeiten die ganze Zeit mit einem Unternehmen zusammen, das Sie wirklich auch an Weihnachten vor dem Ausfall der Heizung schützt oder was auch immer, und ich soll jetzt 3 Angebote holen, muss ich dann meiner Partnerschaft, die ich über Jahre gemacht habe, dann sagen, hey, du bekommst den Auftrag, ne, du kannst die Wartung dann vielleicht wieder machen, aber ich muss jetzt den anderen nehmen, weil er billiger ist, weil wenn Sie mal ins öffentliche Vergaberecht reingehen, da heißt es ja immer, die Vergabe muss fachkundig, leistungsfähig, zuverlässig sein. Also Fallhalt zu ist immer dieses Ding. Das führt dazu, dass zumindest mal, wenn ich mal unsere Kämmerer in der Gegend sehe, dass nur die billigsten Angebote genommen werden. Wenn diese Denke dann in die Sanierung Einfluss hält, heißt es, ich muss irgendeinen Bilchheimer nehmen, der gerade kein Angebot hat, kriegt dann irgendeine Qualität, die ich nicht beurteilen kann. Wie soll ich denn das als einfacher Bürger beurteilen, ob das Angebot in der Qualität genauso gut ist wie das andere? Guter Energieberater gehört dazu, aber soll ich dann entscheiden und sagen, die Baufirma bekommt es nicht, obwohl der Bauherr was anderes will? Also wir wollen eine Energiewende und den Leuten immer zu unterstellen, dass die nur betrügen wollen und den Staat abrippen, das ist für mich der falsche Ansatz. Also das heißt, gerade in dem Umfeld Baupreissteigerung, Zinssteigerung, da ist Schnelligkeit gefragt und nicht irgendwie macht das Ganze noch komplizierter.
Sie haben vorhin auch das Thema Langfristigkeit der Förderung angesprochen. Würde das denn nicht dazu führen, dass die Leute sich sagen, okay, ich habe jetzt eh noch 3 Jahre Zeit, dann mache ich erstmal gar nichts? Könnte man denen nicht mit einer abschmelzenden Förderung über die Jahre begegnen?
Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, weil die gibt es ja indirekt schon heute. Weil wenn die Anforderungen an das Gebäude höher werden, wenn man jetzt den Neubau reinguckt, haben wir ja im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass ein Effizienzhaus 40, hoffentlich nicht wie dieser Taschenspielertrick mit dem Effizienzhaus 55, den die Regierung jetzt gemacht hat, eingeführt wird. Und wenn dann 40 kommt, dann wird ja die Förderung theoretisch auch abgeschmelzt, weil die Förderung ja dann nicht mehr in dem Maße gegeben werden darf. Also wenn man da eine Perspektive hätte oder wenn man, sag mal, verlässliche Fördertöpfe hätte, die man kennt, die man wieder bei dem Thema Ampel, wenn ich weiß, es ist noch Geld da, dann kann ich damit planen. Das wäre so eine Sache. Also ich sehe nicht, wie wir im Moment unter diesem Umfeld diese 400.000 Wohnungen hinbekommen sollen, weil ich alle halben höre, für mich rechnet sich's nicht mehr, jetzt mache ich es nicht mehr. Ne? Und ich habe zwar auch nicht die Idee, also die Weisheit habe ich natürlich auch nicht mit dem Löffel gefressen, aber so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen.
Ist denn da im Moment das Thema Nachhaltigkeitsförderung im Neubau, was ja jetzt zu einem Qualitätskriterium werden soll, aus Sicht der Energieberater eher ein Thema, was sie daran hindert, neue Projekte anzufassen, oder sind die davon angetan?
Also erstmal grundsätzlich, dass das Thema Nachhaltigkeit kommt, also das Thema graue Energie, Lifecycle betrachten und Cradle to Grave und all die Dinge, die da sind, das finden wir gut, das unterstützen wir. Es darf aber nicht dazu führen, dass Nachhaltigkeit das einzige Thema ist, weil wie machen Sie beispielsweise bei einer Sanierung das fest, ob ich jetzt einreiße oder ob ich Teile des Bestands stehen lasse? Wie kann ich sowas qualifizieren? Weil im Moment reden wir ja nur über Neubau, aber die CO2-Ersparnis liegt ja in der Sanierung. Und da, wenn man dann das Thema Nachhaltigkeit bespielen will, dann frage ich mich, wie man das so machen kann, dass es vernünftig und handhabbar gemacht wird. Und was ich bei den Bauherren merke, ist im Moment, Nachhaltigkeit ist für die zwar ein spannendes Thema, aber wenn sie die Baupreise gerade angucken oder wenn sie die Branche angucken, was da gerade passiert, da geht es eher darum, kann ich mir es überhaupt leisten? Und wenn ich dann noch komme und einen hohen Aufwand betreiben muss, dass ich die Nachhaltigkeit darstellen kann, dann sind schon Teile der Förderung weg. Ich nehme wahr, dass viele sehr, sehr skeptisch sind. Auch die Architekten sind skeptisch. Da müsste man es vielleicht etwas einfacher machen. Ich habe es Leuten gehört, dass das Bauministerium da in ein zweistufiges Verfahren denkt, dass man also sagt, wenn man, sagen wir, eine reine Bewertung der Baustoffe und der eingesetzten Technik macht und auf quasi den großen Aufwand nach DGMB oder nach BIRN oder nach QNG verzichtet, dann gibt es halt eine etwas geringere Förderung. Ich glaube, das wäre ein richtiger Schritt, dass man so ein bisschen diese Angst vor der hohen Hürde und vor dem Aufwand, der dahinter steckt, nimmt.
Die für Energieberater ja auch nochmal mit Kosten verbunden ist, in Richtung Weiterbildung, Qualifizierung.
Ist richtig. Und da muss man halt sagen, setze ich da vielleicht nicht wieder aufs falsche Pferd, lass mich weiterbilden, gehe eine Qualifizierung, kaufe mir eine teure Software oder eine Erweiterung für die Software, die Geld kostet und kann es dann vielleicht nicht reamortisieren. Also das sind alles Dinge, wo dann bei uns im Verband so die Unsicherheit ist, muss ich jetzt mich zum Zertifizierer ausbilden lassen? Macht es Sinn? Kriege ich so viele Aufträge? Also es sind viele, viele Fragezeichen, und durch die unstete Förderpolitik der letzten Jahre, die ja noch nie so dramatisch verändert wurde wie die letzten Jahre, ist eine Verunsicherung natürlich bei den Energieberaterinnen und Energieberatern da.
Wie gehen Sie denn damit um? Raten Sie zu so einer Weiterqualifizierung, um das Portfolio zu erweitern?
Also ich gehe damit dahingehend um, dass ich im Moment so das Credo verbreite oder immer wieder predige und sage, Leute, verlasst euch bitte nicht auf die Förderung. Also eine Energieberatungsunternehmen nur auf Fördermaßnahmen zu stützen, egal ob auf ISFB, Vorortberatung oder auf die BEC, ist für mich der falsche Weg. Weil wenn man die großen Zahlen sieht, die der Staat gerade ausgibt, dann ist es einem doch logisch, oder erscheint es mir zumindest logisch, dass die Förderung in dem Maße nicht weitergehen kann. Wenn man jetzt die 600.000 Anträge sieht bei dem BEC-EM und rechnet die mal mit 30.000 Euro hoch, da reden wir jetzt über 18 Milliarden, im Topf waren 12. Also da muss man einfach gucken, kann ich meine Energieberatungsleistung nur als, ich sage jetzt mal, Fördermittelknecht erbringen, oder sollte ich vielleicht mein Portfolio erweitern? Es gibt ja da durchaus die Dinge wie einmal das Thema Heizungen durch den hydraulischen Abgleich, kommt riesiger Druck auf den Markt. Die ganzen Dinge, Berechnung des hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B, also heißt, irgendeiner muss eine Heizlast richtig berechnen. Da kommen jetzt schon die ersten Anfragen aus der Wohnungswirtschaft. Da werden wir uns quasi in eine Weiterbildung vielleicht reinbringen, die gar nicht so aufwendig ist. Das könnte eine Idee sein. Dann kommt das Thema Digitalisierung, also Sektorvernetzung kommt auf die Energieberater zu. Das Auto wird zum Speicher, den Zusammenschluss von Speicher und Wärmepumpe, der ja eigentlich schon da ist über die Smart Grid Funktionalität, die die heute haben müssen. Aber wenn ich mit der Luftwärmepumpe sehe, wir müssen da stärker in das Thema Haustechnik rein. Es gibt genügend Aufgaben, aber ich würde wirklich ganz dringend den Rat geben, sich nicht nur auf diese Förderung des Bundes zu stützen, weil da kann sein, dass da eventuell mal die Mittel gekürzt werden oder die Rahmenbedingungen gekürzt werden, dann steht man dumm da.
Es gibt ja aber von Seiten der Nachfragenden, also bei den Beratungsempfängern, starken Fokus auf das Thema Förderung, der teilweise gar nicht auf den energetischen Zustand geht, sondern wirklich nur auf eine Optimierung der Förderung. Ist es denn aus Ihrer Sicht teilweise ein Widerspruch in der Praxis?
Der erste Widerspruch ist für mich schon mal in der Ungleichheit der Förderung. Wir haben in der Wärmevermeidung, also in der Hülle, haben wir sehr niedrige Fördersätze im Vergleich zu der Heizung oder zu dem Wärmeerzeuger. Und das führt ja dazu, zu so Dingen wie im Zusammenhang mit einer Handwerkerknappheit und mit einer Lieferknappheit, wenn man den Bereich Wärmepumpen, auf den die Bundesregierung ja so abfährt, geht, führt es ja dazu, dass von der hohen Förderung im Heizungsumfeld beim Bürger ganz wenig nicht ankommt. Und da wäre es jetzt besser gewesen, man hätte da eine Parität zwischen Hülle und Heizung herbeigeführt. Aber das war scheinbar politisch nicht umsetzbar, weil eine hohe Förderung führt dann immer dazu, dass es auch Mitnahmeeffekt auf Seiten des Handwerks und wo auch immer gibt und dass beim Bürger nicht die Förderung in der Höhe ankommt. Und das für mich ist auch so, die hohe Förderung in Zeiten der Knappheit ist ein falsches Signal.
Was bedeutet das?
Wenn ich eine Knappheit auf Seiten des Materials habe, wie ich es gerade schon mal gesagt habe, und auf Seite der Handwerker und dann die Förderung erhöhe, dann sorge ich ja dafür, dass das gut gemeinte dann in schlecht gemacht quasi umfällt, weil ja die Preise noch schlechter oder noch höher werden. Ich mache es mal am Beispiel PV fest. Ich sehe, dass diese Idee, die man jetzt hat, dass man die Mehrwertsteuer bei Anlagen bis 30 kW Peak weglässt, dass also ich die Anlage zu einem Nullsteuersatz kaufen kann und dass dieses ganze Thema Gewerbe anmelden und sowas alles wegfällt, dann ist das erstmal positiv. Das klingt verdammt positiv. Nur wenn ich jetzt mir den PV-Markt anschaue, dann sind die Anlagen im kW Peak-Preis von 1200 Euro ungefähr bei 2200 Euro angekommen. Und jetzt sorge ich auf der Förderseite dafür, dass ich die Förderung vereinfache, nochmal für den Nachfrageschub in der Situation, wo ich keine Speicher und keine Wechselrichter bekomme. Was wird da passieren? Es wird noch teurer werden.
Das meine ich. Das heißt, genauso wie beim Benzin kommt die Förderung nicht da an, wo sie eigentlich hingehört.
Ja.
Was müsste denn passieren, damit das Gleichgewicht zwischen Erneuerbaren und Effizienz, also zwischen Anlagentechnik und Hülle, nachjustiert wird und stimmt?
Ja, einmal die Anpassung der Fördersätze, wie ich es vorhin schon hatte, und dann auch so eine gewisse Erfolgskontrolle bei der Heizung wär mir wichtig. Also die Anlagen müssen ja eine gewisse energetische Qualität abliefern und es wird aber nicht geschaut, wenn die eingebaut ist, ist denn auch alles richtig gemacht. Also dieser Standardspruch in der Branche, ich habe ja gar nichts gemacht. Das heißt, wir haben immer noch viel zu viele Heizungen, die draußen stehen in Werkseinstellungen und die sind ja so intelligent, die wissen dann, ob ein Heizkörper dran ist oder eine Flächenheizung, sage ich da so ketzerisch gerne. Da müsste man einfach mal so eine Erfolgskontrolle nach einführen. Ich habe zwar noch keine Idee, wie das gehen sollte, aber wenn ich jetzt in Wärmepumpen gucke, und das ist ja die kritischste Maschine, die wir draußen am Markt haben, gerade die Luftmaschinen, dann ist es ja so, dass die meistens einen Wärmemengenzähler drin haben. Und wenn man jetzt quasi verlangen würde, dass der Strom, der dafür eingesetzt wird, auch noch gezählt wird, dann könnte ich da ja schon mal eine gewisse Effizienz der Anlage ableiten, die natürlich dann noch nutzerbedingt unterschiedlich sein kann, weil wenn ich viel warm Wasser habe, geht die Jatze in die Knie. Also ich habe noch nicht die richtig zündende Idee, aber der erste Schritt wäre mal zu gucken, ist die Heizwärmeerzeugung auch effizient und dann wird man auch so eine Parität in Richtung Hülle hinbekommen, weil im Moment ist es so, die Hülle wird aus meiner Sicht in dem ganzen Thema nicht richtig bewertet. Die wird einfach zu wenig gefördert und gefordert.
Sie haben das Thema Monitoring angesprochen. Wäre es denn aus Ihrer Sicht machbar, dass ein Teil der Fördermittel erst dann ausgezahlt wird, wenn die Anlagen vernünftig funktionieren, das heißt nach 2 Jahren?
Man könnte hergehen, könnte so ein Boni einrichten. So ein Teilauszahlung ist immer so ein bisschen beschneiden. Es klingt so ein wenig negativ. Wenn ich aber hergehen würde, würde ich sagen, wenn deine Anlage besonders gut läuft, ähnlich wie ich es bei Partikelfiltern, bei Pelletsanlagen gemacht habe. Also wenn du eine besonders gute Anlage hast, wenn die Jahresarbeitszahl hoch ist, wenn du wirklich dazu beiträgst, dass die CO2-Reduzierung für den Klimaschutz auch da ist, dann kriegst du noch was dazu. Das wäre so eine Lösung vielleicht, dass man den minimalen Aufwand, der über so eine Jahresscheibe mal zu machen ist, also Strom messen, den Aufwand mehr, dass man den zumindest abdeckt und einen Anreiz legt, dass die Leute selber drauf gucken im Heizungskeller. Werden sie jetzt machen durch die hohen Energiepreise, weil wenn man das gerade anguckt, denke ich, dass man jetzt mal öfter in den Heizungskeller geht wie die letzten Jahre.
Sie haben das Thema Monitoring jetzt nur für den Bereich Heizung, Anlagentechnik angesprochen. Ließe sich das denn auch für die Hülle umsetzen? Da gibt es ja auch genug Fehler, die man machen kann.
Ja, der Ansatz oder die Idee, auch die Hülle zu monitoren, ist richtig, aber Sie haben ja diese Effekte, dass ich dann, wenn die Hülle jetzt auf einmal besser ist, dass ich dann zum Beispiel mehr Räume nutze oder sowas. Da habe ich auch noch keine Idee, wie man sowas greift, weil ich kann mich noch als Kind daran erinnern, da warst du in der Küche gesessen, da war ein Herd, der ist geheizt worden und das Wohnzimmer, ja, das war so ein bisschen überschlagen. Es war aber nur am Wochenende mal einmal richtig warm und alles war abgedeckt. Also dieser Effekt, wenn man das mal in die Heutzeit projiziert, du hast ein schlechtes Gebäude oder so ein Worst Performing Building, wo wir da dran wollen und ich mache die Hülle jetzt besser. Und dann könnte man natürlich monitoren, hat der eine Einsparung. Wenn der jetzt aber plötzlich sein Gebäude mehr nutzt, weil jetzt plötzlich die Räume, sagen wir, besser zu bewohnen sind, weil die Wohnqualität besser wird, dann haben wir wieder nichts eingespart. Das ist ja unser Problem. Also da müsste mal jemand eine vernünftige Idee haben, wenn man sowas monitoren könnte, dann wäre das natürlich sinnvoll.
Und das ist dann aber ein Unterschied zwischen der Gebäudehülle und der Anlagentechnik, weil die Gebäudehülle die Aufenthaltsqualität verbessert direkt.
Genau, also die Wohnqualität, sage ich jetzt mal, die Hülle verbessert ja die Wohnqualität. Ich hab wärmere Wände beispielsweise, ich habe wärmere Fenster, ich habe kein Ziehen mehr, wenn ich eine Dreifachverglasung habe, die richtig eingebaut ist, habe ich ja dieses Kälteempfinden vor dem Fenster nicht mehr und es steigert ja die Wohnqualität wirklich signifikant. Auch eine Lüftung steigert die Wohnqualität beispielsweise in einem Gebäude, weil ich mich immer wohlfühle, weil ich immer frische Luft habe. Ne? Das sind Dinge, die müssten wir jetzt irgendwie bewerten. Das ist so ein Thema, wo man auch mal drauf gucken muss, warum ist beispielsweise eine Lüftung in Deutschland oder in der Beratung ist Lüftung immer sowas, brauche eine Lüftung, warum brauche ich eine Lüftung? Ja? Aber die Gebäude sind heute so dicht, also wir müssten mal so ganzheitlich beraten, das ist das eine.
Aber Lüftungskonzept muss ich doch erstellen?
Das ist richtig, aber die Umsetzung verantwortet der Kunde, steht dann so schön drin. Das bedeutet, ich kann dem Kunden ein Lüftungskonzept erstellen. Ich mache eine Fenstersanierung, dabei kommt raus, weil er im Geschosswohnungsbau ist und nicht querlüften kann. Er müsste eigentlich eine lüftungstechnische Maßnahme einbauen. Dann sage ich als Energieberater, ich habe ein Lüftungskonzept gemacht, du musst was einbauen. Und dann sagt der Kunde, das mache ich nicht. Und wir fördern es dann trotzdem. Ne?
Wir hatten vorhin das Thema Förderknecht, ich würde es eher nennen Förderlotse, hat ja viel auch mit dem Thema Berufsbild, Selbstverständnis, Energieberatung zu tun. Gibt es denn da Schritte voran, so ein definiertes Berufsbild zu entwickeln? Also unsere Sommerumfrage vom Gebäudeenergieberater, die wir gerade fertig haben, hat ja gezeigt, dass das Thema den Energieberatern sehr wichtig ist.
Es ist nicht nur den Energieberatern wichtig. Also ich war vor kurzem in einem parlamentarischen Frühstück eingeladen oder zu einem parlamentarischen Frühstück. Da war der Bundesverband Wärmepumpe, da war der BDA da, da war, wenn ich richtig weiß, der ZDH. Ich habe im Publikum nicht alles mitbekommen, weil ich auf der Bühne saß. Und da kam von Seiten der Industrie, und da wurde das BMWK das erste Mal wach, kam der dringende Wunsch, das Berufsbild der Energieberatung einzuführen. Und das hat mich richtig mit Stolz erfüllt, weil wir kämpfen jetzt seit, glaube ich, fast 10 Jahren, wo ich aktiv im Vorstand dabei bin, um das Thema Anerkennung und einer Diversifizierung. Also wie kann ich mich als richtiger Energieberater, der das ganze Gebäudekomplex oder die Produktionsprozesse im Griff hat, von einem reinen Strom- oder Gasverkäufer unterscheiden, ne, der sich auch Energieberater nennen darf. Und da war der Wunsch aus der Industrie, von den Wohnbau Genossenschaften, von allen, die da im Saal waren, unisono, der eine hat mit angefangen, wir brauchen endlich ein Berufsbild. Und da muss ich sagen, wir arbeiten da stark dran. Die ganze Zeit hieß es ja immer aus den Ministerien, die EU will es nicht, wir wollen es nicht, weil es die EU nicht will. Ich glaube, da findet gerade ein Umdenken statt, weil der Wunsch nicht nur aus der Energieberaterbranche selber kommt, sondern jetzt auch vom Markt.
Was sind jetzt die nächsten Schritte für Sie?
Ja, also ich persönlich habe mir jetzt mal den Rat eines Politikberaters geholt. Also einer, der wirklich weiß, wie man sowas umsetzt, weil dazu, denke ich, weiß ich zu wenig. Wir werden jetzt gerade mal so ein Papier aufsetzen, warum brauchen wir das Berufsbild? Also es ist kurz und knackig, damit es die Politik auch versteht. Und dann werde ich mal jemanden, einen Profi da zu Rate beziehen, damit er uns hilft, das umzusetzen. Weil ich hatte mit dem Herrn Schöpe vom BMWK eine Diskussion zu dem Thema, weil ich gesagt habe, wir tun jetzt ja das GEG wieder reformieren und da wäre es jetzt ja ein leichtes reinzuschreiben, dass Energieberater künftig auch den öffentlich-rechtlichen Nachweis machen dürfen. Hintergrund dieser Forderung ist ganz einfach. Wir erleben es in der Alltagspraxis, dass die es machen dürfen, also wenn sie die Liste derer, die im GEG für die Erstellung des öffentlich-rechtlichen Nachweises aufgeführt wurden, die dürfen unterschreiben, aber können oft nicht rechnen. Dann kommen sie zu uns, sagen, rechne du und ich unterschreibe. Das ist doch eine Situation, die ich irgendwie ja absurd finde. Und wir haben es in der Ausbildung drin, gerade wenn jetzt die 18599 als verpflichtende Berechnungsnorm kommt und dann können wir es. Und dann sagt der Schöpe zu mir, Herr Leppig, die Idee ist super, wir könnten es jetzt wirklich einbauen, aber dazu brauche ich erst ein Berufsbild. Sag ich, Herr Schöpe, haben wir vorhin ja gehört in der Diskussion, Berufsbild ist Pflicht, also müssten wir doch hergehen und das Berufsbild einführen. Ich glaube aber, dass das halt ein sehr langer Prozess wird, dass das nicht irgendwie in einem Jahr erledigt ist.
Und die nächsten Schritte wären?
Ja, die nächsten Schritte wäre wirklich mal sich von so einem Politikberater, der also so Dinge kann, der zum Beispiel weiß, wie kann ich Gesetze verändern, wo muss ich denn da hingehen, wen muss ich denn alles ansprechen, was muss ich denn da liefern? Also wirklich einen Profi einzuschalten, der die Erfahrung hat, wie man sowas macht. Da versuche ich jetzt gerade bei uns im Verband irgendwie erstmal Mittel, weil der macht das natürlich nicht umsonst und die haben andere Tagessätze wie ein Energieberater, dass man da jetzt wirklich mal guckt, wo kann ich ihn ansetzen, damit quasi in der Zangenbewegung das dazu führt, dass es ein Berufsbild gibt.
Okay, prima. Sie haben jetzt in Ihren Äußerungen sehr oft die Politik angesprochen. Wenn ich Ihnen anbieten würde, Sie hätten 3 Wünsche an die Politik in Kurzform frei, was würden Sie mir dann antworten?
Ja, da würde ich mir als erstes mal wünschen, dass die Politik nicht immer von einem Wahltag zum anderen Entscheidungen trifft. Also ich erlebe die Politik und es wäre mein zweiter Wunsch, dass er endlich ins Agieren und nicht ins Reagieren kommt. Weil Politik ist was Langfristiges. Klimaschutz lässt sich nicht von einer Wahlperiode zur anderen umsetzen. Und das dritte wäre so ein bisschen Verlässlichkeit, Planbarkeit. Das wären so meine 3 Wünsche.
Okay, prima, Herr Leppig. Danke Ihnen, war ein spannendes Gespräch und ich wünsche Ihnen beim Thema Berufsbild und auch beim Thema Rahmenbedingungen, dass es da wirklich vorangeht.
Gerne, vielen Dank.
Sie hörten einen Podcast zur Gebäudewende. Unser Gesprächspartner war Jürgen Leppig, Vorsitzender des Energieberaterverbands GIH. Redaktion Pia Grund-Ludwig, Sprecher Oliver Barner, Schnitt Carolina Bergedieck. Bleiben Sie dran. Weitere Ausgaben unseres Podcasts unter dem Stichwort Gebäudewende auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann abonnieren oder liken Sie uns. Bis bald.